Hallo, ich bin Judith von Istendahl von dem Buch Atern von den Kükladen und ich wollte euch viel Spaß wünschen von der Leipziger Buchmesse für die Comic-Cookies.
Cookies, Comic-Cookies, lecker.
Herzlich willkommen zu den Comic-Cookies, heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, weil die Comic-Cookies haben sich heute zusammengefunden im Herzen von Europa in Frankfurt am Main, wo die Comic-Cookies mal im Bierhannes gegründet wurden. Und heute habe ich auch eine leicht veränderte Konstellation hier am Start. Wer ist denn hier bei mir?
Hallo, ich bin die Steffi.
Hi, ich bin's natürlich wieder, Patrick.
Ja, und Breedstorm ist dabei. Wer nicht dabei ist, ist Andi. Und da werden wir mal schauen, wie die heutige Ausgabe wird, weil ich moderiere sonst nicht so oft die ganze Geschichte, aber ich denke, wir kriegen das sehr gut hin. Gab es denn jemanden von euch, der bei Veranstaltungen war?
Jetzt mal abgesehen von der Leipziger Buchmesse, letzte Woche zum Zeitpunkt der Aufnahme war der Gratis-Comic-Tag. Letztes Jahr war es noch der Gratis-Comic-Tag für Kids, jetzt ist er für Kids und Teens. Vielleicht ist das nächste Jahr noch dann für Erwachsene, damit sie wirklich alles abbilden. Aber ja, ich habe da einiges an Comics abgestaubt. Auch einen Comic, den sich Steffi von mir ausleihen wird, weil die kam leider zu spät. Die hat einen Comic interessiert, den sie nicht bekommen hat.
Welcher Comic war das denn?
Nevermore vom Splitter Verlag.
Okay, und war das wieder ein gratis Leseprobentag oder ist die Anzahl von fertigen Comics auch irgendwie so groß, dass die den Namen gratis Comic-Tag rechtfertigt?
Ich finde, es wurde jetzt die letzten Jahre über ein bisschen mehr eingestampft, wenn du das vergleichst. Beim T3 war früher beim Comicladen Extra Books war früher auch ein Extrastand mit Comics, die man zusätzlich verkauft hat. Das hat dieses Jahr irgendwie komplett gefehlt. Also gefühlt war es weniger. Der Comic-Tag muss sich ja wirklich wieder so ein bisschen aufraffen, aber es war schon mal wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Und natürlich der eine Comic, den sie wollte, das war ein Hexen-Comic. Klischee. Sorry.
Erklär das mal bitte mit der Hexe.
Ich habe einfach nur häufiger schon mal gesagt, dass ich Hexen-Comics mag. Und es könnte auch durchaus sein, dass die ein oder andere Hexe heute auch noch besprochen wird. Aber ja, mehr bedeutet das gar nicht.
Okay, wie würdest du den Andrang da so einschätzen? War da so viel los wie in den vergangenen Jahren?
Überhaupt nicht. Also ich bin 10 Uhr hingefahren, 11 Uhr wieder zurückgefahren. Also es war fast gar nichts los. Normalerweise stand da auch fast schon so eine Schlange um den Block. Jetzt in dem Fall gar nicht. Weiß nicht, ob das Interesse abgenommen hat oder ob man da jetzt nicht gut genug kommuniziert hat. Aber irgendwie, früher war das ein Highlight, jetzt ist es eben da. Und das finde ich so ein bisschen schade.
Okay, dann sind wir.
Wobei ich dazu ja sagen möchte, also ich bin mittags gegen eins oder zwei bin ich hin und da war nichts mehr da. Also es kann ja jetzt auch nicht sein, dass es gar keinen Andrang gab. Oder die hatten halt so wenig da liegen, kann ich nicht beurteilen. Aber also Interesse muss da sein.
Ja gut, wo es Sachen umsonst gibt, ne, da hält vielleicht auch mal ein Unbeteiligter an und das ist ja auch irgendwie das Konzept dahinter, ne? So traditionell frage ich jetzt natürlich nach, was habt ihr denn Schönes mitgebracht, was ihr uns heute vorstellen wollt?
Ich habe Guma mitgebracht von Crosscult und Witchcraft, a Graphic History von, ich habe keine Ahnung welcher Verlag. Es ist ein ein E-Book. Das heißt, ich kann gerade nicht nachgucken.
Ich habe von Junji Ito das Katzentagebuch Yon und Mu und von Claudia Schmidt vom Splitter Verlag Myrrhe.
Ja, ich habe Oblivion Song 1 von Crosscult und dann habe ich noch einen besonderen Comic, nämlich Operation Roter Zipfel, das hier schon ein bisschen für Gelächter gesorgt hat, aber ich sage, es ist alles sehr seriös, denn es geht um Gartenzwerge. Dann starten wir jetzt und dann würde ich sagen, Steffi, fang mal an.
Sehr gerne. Also, mein erster Comic ist ja wie gesagt Guma. Guma ist von Crosscult, hat einen Untertitel Ihr Ursprung und ist auch schon deklariert als Band 1. Das heißt, wir können uns hoffentlich auf weitere Bände freuen. Erschaffen ist das von Ji Jung Lee, Stift und Tusche von Nabetze Citro und Ji Jung Lee. Also ich hoffe, ich butchere die Namen nicht völlig gerade. Worum geht's? Es ist ein Fantasy, ich würde mal sagen Urban Fantasy Comic. Es geht darum, dass in der Vergangenheit, und zwar im Jahr 1985, sehr lange her, gibt es einen Gangsterboss. Dieser Gangsterboss hat eine Art Etablissement, in dem er unwillige Damen zur Prostitution zwingt. Unter diesen unwilligen Damen sind zwei, eine Khalida und eine Marsha, die sich eine Zelle teilen müssen, wenn sie gerade nicht arbeiten. Und die sind sehr unterschiedliche Charaktere. Marsha ist jemand, die unglaublich viel betet, allerdings aber auch drogensüchtig ist und den ganzen Tag davon träumt, dass sie sich irgendwie freikaufen kann, damit sie zu ihrer Tochter zurück kann. Die Tochter ist gerade in Gewahrsam von dem Gangsterboss. Khalida ist das genaue Gegenteil, also völlig ungläubig, straight, legt jeden Groschen beiseite und hat aber jegliche Hoffnung auf Befreiung aufgegeben. Dann kommt dieser Gangsterboss auf die Idee, aus welchen Gründen auch immer, dass er Marsha gerne aus dem Weg schaffen möchte und benutzt Khalida dazu. So, und damit beginnt die gesamte Arc. Wir machen jetzt mal einen Sprung, denn also was da jetzt passiert, verrate ich erstmal noch nicht. So, nachdem wir hier gerade eine Wasserflaschenexplosion hatten und der Patrick erstmal trocken geföhnt werden musste, mussten wir kurz unterbrechen. Aber ich setze jetzt einfach mal wieder ein. Ich war beim Jahr 1999 angekommen, also zweiter Teil der Story Arc, in dem die Welt sich verändert hat. Es leben auf einmal Zombies unter uns und nicht in friedlichem Miteinander, sondern Menschen attackierend. Es gibt aber gegen diese Zombies eine einzige große Gegengewalt, und zwar einen Orden, der sich gebildet hat, unter einer Mutteroberin, Khalida heißt sie, die über magische Fähigkeiten zu verfügen scheint. Und es gibt ein junges Mädchen, könnte sein, dass das die Tochter von jemandem ist, was schon mal erwähnt wurde, die mittlerweile gar nicht mehr so jung ist, und versucht rauszufinden, wo diese magischen Fähigkeiten herkommen, wo diese Zombies herkommen und aufzudecken, dass vielleicht mit diesem Orden nicht alles so wohlmeinend ist, wie man es vermuten könnte. Ja, das ist ganz, ganz grob die Handlung. Weiter will ich es nicht verraten, sonst wird's wirklich zu spoilerig. Was ich sagen kann ist, mir gefällt das Artwork extrem gut. Ich möppel ja immer ein bisschen rum, weil das Artwork außen meistens wunderschön ist und dann innen etwas komisch. Ich finde aber, dass das Verhältnis hier sehr, sehr gut ist. Also klar hat man nicht dieselbe Detailfreudigkeit wie bei den Covern, die abgebildet werden, aber es ist in Zeichenstil sehr nah dran am Cover-Artwork. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt, fand ich richtig, richtig gut. Die Story ist von Anfang bis Ende interessant, also auch auf diesen beiden Ebenen, auf denen es spielt. Sowohl die Background-Story ist interessant und gut, als auch die tatsächliche actiongeladene Story. Also klar, wenn man jetzt mir gerade zugehört hat, denkt man sich, das habe ich doch alles irgendwo schon mal gehört. Also der Gangsterboss, der das Mädchen aufzieht, Echo irgendjemand, also kennt man irgendwie. Und auch wie dieses Mädchen dann dargestellt. Es hat sehr stark Buffy-Vibes. Ich muss aber sagen, dass es nicht komisch rüberkam. Also es ist kein Abklatsch. Es ist kein, wir nehmen mal etwas, was gut funktioniert hat, sondern ganz klar, da hat jemand sich wahrscheinlich Inspiration geholt und hat bestmöglich umgesetzt. Also wirklich richtig, richtig gut. Volle Empfehlung. Ich freue mich auf den nächsten Teil. Ich hoffe, es dauert nicht 700 Jahre. Und was ich noch dazu sagen muss, selbst wenn der nächste Teil 700 Jahre braucht, ist die Story in sich so abgeschlossen, dass man damit leben kann, dass man wartet. Also es hat keinen bösen Cliffhanger, sondern eher ein offenes Ende, bei dem einem klar wird, das kann noch weitergehen. Sehr, sehr schön. Also absolute Empfehlung. Würde ich jedem, den ich gerne mag, ausleihen, damit das liest, und definitiv nicht als Bestrafung.
Wie würdest du das Artwork an sich so beschreiben? Ist das passend zu dem, also zu der Handlung?
Ja, finde ich schon. Es hat einen ganz, ganz leichten Touch in so eine Manga-Richtung. Der ist eindeutig erkennbar. Ich würde mal fast sagen, es ist eine ganz gelungene Mischung aus dem, was wir jetzt so klassischen Comic-Stil nennen und Manga-Zeichnungen. Finde ich, ist genau richtig. Also passt sehr, sehr gut.
Was man sagen muss, ist ein bisschen verkleinertes US-Format, wie man das von CrossCult ja auch kennt in den letzten Jahren oder schon von Anbeginn an, da waren die ja noch kleiner. Aber die Verkleinerung funktioniert hier sehr gut, weil nicht richtig viele Panels auf einer Seite sind. Und was weiß ich, mal 5, mal 6 und halt nicht richtig viel mehr. Und dadurch hat sich das mit der Verkleinerung hier, glaube ich, auch sehr gut gemacht. Und es ist auch ein ziemlich fetter Band. Ja, hört sich interessant an. Wäre das was für dich, Patrick?
Auf jeden Fall. Und bei 35 Euro, das muss man da auch dazu sagen, da muss der Comic auch eben ein bisschen was an Inhalt beziehungsweise an Masse bieten. Deswegen, mir gefällt der Stil auch. Es ist jetzt nicht so ein großer Unterschied zum Cover, was mich ja auch oft stört. Und es ist jetzt auch nicht so detailverliebt, dass du dann denkst, dass es durch diese Reduzierung beziehungsweise durch das kleinere Format, dass da irgendwelche Details verloren gehen. Aber da haben wir ja viele Kandidaten, wo du dann denkst, da leidet die Qualität drunter. Nee, das sieht schon sehr, sehr cool aus. Es hat einen düsteren Stil, der mir gefällt, und auch dieser Konflikt, der sich da anbahnt. Also ich bin da schon angefixt, sieht cool aus.
Falls ihr euch über gewisse ungünstige Geräusche gehört, wundert, die sind nicht von Patrick, sondern hier gibt's ein paar Meerschweinchen, die im Hintergrund tätig sind. Ihr kennt es vielleicht noch vom Comic-Klatsch, da gab es immer einen Vogel namens Flori, und hier gab es eben ein Konzert, was nicht der Patrick veranstaltet hat. Guma, sehr schöne Sache, ich bin sehr gespannt, und jetzt kommen wir zu Patrick, der hat was passend zu seinem Fetisch dabei.
Ich habe von Junji Ito das Katzentagebuch von Yon und Mu. Das ist diesmal halb autobiografisch, also Junji Ito, der Meister des absurden Horrors beziehungsweise des morbiden Horrors, hat jetzt hier in seinem morbiden Stil ein Katzentagebuch geschrieben. Es geht darum, dass er ist ein Hundemensch, und seine Frau beziehungsweise damals Freundin hat dann auf einmal zwei Katzen angeschleppt, und er hatte damals noch Angst vor Katzen. Unter anderem wie er vor Yon, weil die hat so eine Art Totenkopfmuster im Fell. Wobei ich finde, die sieht auch noch sehr, sehr aus wie eine Kittler. Falls ihr nicht wisst, was eine Kittler ist. Kittler sind Katzen, die so ein Fellmuster haben wie Hitler. Es gibt wirklich so eine Internetseite. Best Kittler, also da werden Katzen mit den besten Hitlermuster verglichen. Ich sag, da fehlt noch der Schnauze, also ein bisschen. Aber er hat vor allem wegen dieser Totenkopfmusterung Schiss, und ist da noch eine norwegische Waldkatze namens Mu dazugezogen. Der erinnert mich sehr an meinen letzten norwegischen Waldkater. Und man erlebt hier, wie Junji Ito quasi von einem Typen mutiert, der vor Katzen wirklich Angst hat und dann anfängt, die wirklich zu mögen. Und natürlich werden dann diese ganzen Skurrilitäten, die Katzen so haben, eingefangen. Es gibt auch extra ein Kapitel, wo sie drüber reden, wie gehen sie mit der Konsistenz von Katzenkacke um und was machen sie damit und wie entsorgen sie das. Also wirklich so ein extrem lustiger Comic, auch für, vor allem für Katzenfreunde, würde ich sagen, aber auch für Fans von Junji Ito, die mal was anderes von ihm sehen wollen. Das ist so sein persönlichster Manga. Ich habe ihn ja auf der Konichi letztes Jahr live erleben dürfen, und ich dachte, dafür, dass er so krankes Zeug schreibt, ist es ein verdammt sympathischer Typ, und hier kommt dieses Sympathische auch rüber. Er erzählt dann auch wirklich so schöne alltägliche Katzen-Stories, die jeder Katzenbesitzer oder Dosenöffner quasi miterlebt hat. Und dann werden auch diese Schrägkarten super angefangen. Zum Schluss wird es ein bisschen traurig, aber ich fand den super spaßig. Das wäre vielleicht mal so ein Einstiegstipp von Junji Ito Neulinge, weil es überfordert nicht. Das ist dünn, das ist jetzt kein Monsterklopper, und der Ekelgrad hält sich auch relativ in Grenzen. Aber ich finde es lustig, dass es trotzdem in diesen Horrorstil quasi erzählt wird.
Ja, er hat ja auch wieder so spiralenähnliche Dinge hier verbaut, sehe ich gerade. Die Gesichtsausdrücke sind auch sehr nah an seinen Horrorsachen. Das sieht aus, als könnte man sich damit auch amüsieren, wenn man jetzt nicht, sage ich mal, primär den Comic liest wegen Katzen, sondern insgesamt, oder?
Ja, es ist irgendwie auch so eine Parodie auf Katzenbesitzer und Katzen generell, weil Katzen sind sehr, sehr schräg, die können sehr, sehr bekloppt werden, die haben ihre dollen 5 Minuten, die haben wirklich ihre Eigenheiten und das fängt er hier auch super ein. Also es hat schon so ein Stück weit was Autobiografisches. Junji Ito darf gern mehr solche auch biografische Stories erzählen, finde ich.
Also ich finde auch, sieht fantastisch aus. Jetzt auch ohne Katzen wäre das richtig cool gemacht. Und ja, das wäre vielleicht mal wieder ein Manga, wo ich mal reingucken könnte, interessanterweise.
Es gibt da auch interessantes Bonusmaterial. Du siehst natürlich auch Bilder von den Katzen. Du siehst dann immer wieder Interviews, was die Katzen mit ihm gemacht haben, wie sie ihn quasi gewonnen haben, wie er am Anfang total Schiss hatte und dann irgendwann eifersüchtig war, dass die Katzen natürlich die ganze Zeit immer nur zu seiner Frau hin sind. Bis er dann angefangen hat, selber für die anzustehen und die für sich zu gewinnen. Das ist wirklich ein sehr, sehr süßer und schräger Comic. Beziehungsweise Manga, sorry.
Steffi, du so als ebenfalls Tierbesitzerin, wäre das was, was dich begeistern könnte?
Ja, absolut. Also ich blätter das hier gerade durch und finde tatsächlich auch die Zeichnungen sehr, sehr ansprechend. Die Katzen sind super süß und also mich schreckt ja das Thema Horror immer so ein bisschen ab, besonders wenn es in irgendeine Slasher-Richtung geht. Und es scheint es gar nicht so zu haben. Also das wäre etwas, was ich definitiv auch lesen würde. Ja.
Okay, dann sind wir drei also mal von was begeistert. Also das haben wir auch nicht so oft.
Vor allem für mich war wirklich das Problem, dass die von Junji Ito die letzten Jahre so viel verlegt haben, dass ich da auch so ein bisschen überdrüssig wurde. Also das ist jetzt wirklich die letzten Jahre nach Deutschland geschwappt. Dementsprechend kam auch die letzten Jahre so viel Junji Ito-Zeug, dass sogar ich gedacht habe, nee, ich brauche da jetzt mal ein bisschen Pause von. Ich wäre davon so ein bisschen übersättigt worden, hätte ich jetzt durchgehend gelesen. Deswegen, das war wieder so einer der Junji Ito Comics nach Monaten oder nach einem Jahr mindestens, den ich mir dann zugelegt habe.
Sehr gut, Patrick. Danke für den Tipp. Dann mache ich jetzt mal weiter mit meinem ersten Comic. Und zwar ist das Oblivion Song 1 von Robert Kirkman und Lorenzo De Felici gezeichnet. Und Kirkman, klar, The Walking Dead, Invincible, kennt jeder, mag auch größtenteils jeder. Und dann gibt's dann halt die Sachen, die jetzt nicht ganz so bekannt sind wie die eben beiden genannten. Und Oblivion Song hat die Hookline: vor 10 Jahren verschwanden plötzlich 300.000 Einwohner Philadelphias in Oblivion. Jetzt fragt ihr euch, was ist Oblivion? Oblivion ist eine andere Dimension. Und eben diese 300.000 Einwohner sind dorthin quasi gewechselt. Und die Welt von Oblivion, die an dieser Stelle war, ist auf die Erde gewechselt. Da kam eine sehr interessante Anzahl von Monstern, obskuren Wesen in diese Welt, also auf die Erde geschwappt. Die konnten aber relativ schnell überwunden werden, aber es fehlen halt immer noch Menschen. Und dann gibt's den Protagonist eigentlich von der Serie, nämlich Nathan. Und der hat sich zur Lebensaufgabe gemacht, nach Oblivion zu gelangen und Menschen von dort zurückzuholen. Also er ist ein Wissenschaftler und er hat herausgefunden, wie kann er dahin wechseln in diese andere Dimension, die voller Monster ist, merkwürdiger Gebäude, aber halt auch verlorener Menschen. Und wenn er diese mit so einem, ja, wie so einem Narkosepfeil anschießt, dann können diese, wechseln die in die andere Dimension. So, also als wenn die eine andere Vibration hätten, sage ich jetzt einfach mal, und wechseln dann in diese andere Dimension rein. Und er selber kann sich auch hin und her versetzen, aber das ganze System ist noch nicht hundertprozentig ausgereift. Und tatsächlich muss er viele von den Menschen, die da drüben hin sind, die sich teilweise auch natürlich mental, wenn man so lang in einer sehr lebensfeindlichen Umgebung ist, auch verändert haben, muss man die auch so ein bisschen zu ihrem Glück zwingen in solchen Momenten halt. Also wir sehen oftmals Erlebnisse halt in Oblivion und daher auch der Name Oblivion Song. Da gibt es so ein Grundrauschen in dieser Dimension, so ein sphärisches Rauschen, was da im Hintergrund ist. Und wir sehen aber dann auch, wie er in der normalen Welt ja, mit anderen Menschen, die da noch leben, die vor dem Krater stehen, wo vorher der Rest von Philadelphia war und damit schon gelernt haben, umzugehen, wie er mit diesen Menschen dann interagiert und dann aber immer wieder nach Oblivion zurück muss. Und am Anfang gehört er zu den wenigen, die das auch können. Die ganze Serie ist auf 6 Bände ausgelegt, was ich eine ganz nette Länge finde. Also es ist jetzt nicht so ewig wie The Walking Dead, sondern es ist übersichtlich. Ich fand, da sind auch keine großartigen Längen drin, weil Kirkman hat es natürlich im Laufe der Jahrzehnte gelernt, dass er super einfach die Handlung entblättern kann, Stück für Stück, dass er immer wieder ein Puzzlestück dazufügt und dass ganz, ganz viele Cliffhanger natürlich bei den US-Heften dabei sind, ist ja natürlich klar. Und das macht er hier auch wirklich meisterlich und mir hat es wirklich auch Spaß gemacht zu sehen, wie geht das mit dem Militär mit der ganzen Geschichte um, wie geht die Familie damit um, wie wird er mit dem Verlust von seinem Bruder, der da gewechselt ist vor 10 Jahren, wie geht er damit um? Und ihr könnt euch vorstellen, also wenn er den sucht, wird er ihn natürlich auch irgendwann finden. Das weiß man natürlich. Und wie hat ihn das dann letztendlich auch verändert? Und was gibt's da eigentlich noch in dieser Dimension, außer ganz komische Monster, die an das ein oder andere bekannte Videospiel erinnern? Also ist schon sehr gut gemacht und der Zeichner, wie heißt er, Lorenzo De Felici, der hat da wirklich sehr gute Arbeit geleistet, gerade was diese Monster auch betrifft. Also es ist sehr bunt, aber es ist trotzdem brutal halt auch, was da passiert in dieser Dimension. Ne? Da gibt's ganz viele optische, wunderschöne, mystische, verschrobene Kreaturen und ja, das macht den Comic natürlich auch so ein bisschen aus. Ja, ja, bei Monstern ist Patrick ja eigentlich immer dabei. Wie sieht's aus mit dir?
Natürlich bin ich da immer dabei. Das Problem war für mich, als die Serie gestartet ist, ich dachte, ach, das ist jetzt wieder so eine ewig lange Robert Kirkman-Serie, gerade Walking Dead und Invincible waren ja in der Hinsicht extreme Monster, was das anging. Invincible mit seinen 150 Ausgaben und Walking Dead, das ging ja auch einige Jahre. Deswegen finde ich es schön, dass er hier mal was Kürzeres erzählt hat. Von der Prämisse her erinnert mich das so ein bisschen an Manifest Destiny, nur eben ohne Dimensionssprung. Und ja, ich bin angefixt. Die Monster sehen natürlich auch sehr, sehr stylisch aus. Der Stil ist interessant. Es ist lustig, dass ihr das sagt, nachdem ich gesagt habe, oh, Crosskite, ich habe da in letzter Zeit kaum was gelesen und ihr mir dann beide einen Crosskite-Titel unter die Nase haltet, wo ich dann denke, okay, gar nicht mal verkehrt. Also, würde mich interessieren. Sieht sehr, sehr interessant aus, wirklich.
Ja, meins scheint's nicht so zu sein. Also ich habe es gerade eben durchgeblättert und ich muss sagen, also das, was der Breedstorm eben erzählt hat, fand ich, klang interessanter als das, was ich dann gesehen habe. Wobei die Zeichnungen gut sind, also um Gottes Willen, nichts dagegen. Das sieht schon irgendwie gut aus, aber es ist halt irgendwie nicht so interessant. Ich stehe nicht so auf Monster, die da irgendwo plötzlich auftauchen. Wobei mich das mit dieser Gegenwelt, das finde ich, also ja, der Teil würde mich ja schon interessieren, aber ja. Weiß nicht, nee. Aber es ist ein unentschiedenes Jein. Es ist kein definitives Nein.
Man muss dazu sagen, es ist auch eine sehr, sehr schleimische und organische Welt. Du siehst da wirklich überall irgendwelche Schleimpfropfen und so runterhängen. Das erinnert mich so ein bisschen schon an Alien in der Hinsicht. Was hast du jetzt gedacht, was ich sage?
Ja. Liebes Publikum, ihr seht, was das für Auswirkungen hat, wenn man sich beim Aufnehmen sieht, dann kann man diese Momente auch für die Ewigkeit festhalten. Okay, dann, also von Steffi war es jetzt nicht sowas, was sie wirklich empfehlen kann, aber deswegen wollen wir mal hören, was sie euch jetzt empfehlen kann.
Oh, das ist dann aber leider schlecht, weil leider kann ich das, was ich jetzt vorstelle, überhaupt nicht empfehlen. Ich muss es aber vorstellen, weil ich mich dermaßen aufgeregt habe, dass ich ein Ventil brauche und es irgendwie an die Welt kommunizieren muss, wie sehr ich mich geärgert habe. Weil ich mich normalerweise eigentlich überhaupt nicht ärgere, denn wenn Sachen blöd sind, lese ich die einfach nicht. Dann höre ich einfach auf, die zu lesen. Aber das habe ich halt jetzt hier leider schon gekauft gehabt und musste es dann irgendwie lesen. Und dann hat es auch noch ein Thema, das mich interessiert. Also musste ich da durch. So, und ihr jetzt auch. Es handelt sich um Witchcraft, A Graphic History von Lindsay Squire und Lisa Salzi. Lisa Salzi ist die Zeichnerin, Lindsay Squire die Autorin. So, wo fange ich an? Wenn man hört Witchcraft, A Graphic History, dann denkt man ja, als jemand, der Englisch kann, okay, da geht es um eine historische Beschreibung des Themas Witchcraft, Hexenkunst. Der Untertitel ist Stories of Wise Women, Healers and Magic. Darum geht's halt leider nicht. Also die Story ist ganz grob zusammengefasst, geht es darum, dass eine tatsächlich existierende Person, Biddy Early, also eine Frau, der im 18. Jahrhundert der Hexenprozess gemacht worden ist, dass die einen Lehrling bekommt. Und dieser Lehrling ist das junge Mädchen Lindsay. Kann sich noch jemand erinnern, wie die Autorin hieß? Lindsay Squire? Und da ging es dann schon so ein bisschen los. Also das Ganze ist leider eine Art Fanfiction, in der sich die Autorin selbst in das Leben einer bestehenden Person reingebastelt hat. Es geht ausschließlich um Biddy Early, also nicht um irgendwelche anderen Sachen, also nichts mit History. Es geht darum, dass diese junge Lindsay, die hier erscheint, die kommt aus einem eher braven Haushalt, ist alles ein bisschen dörflich, am Rande des Dorfes lebt diese Biddy Early, das entspricht den Tatsachen, lebt die und ist halt bekannt als Hexe, weil sie immer mal wieder irgendwelche Medizin verkauft hat an Leute und zur Heilung beigetragen hat und solch, wofür man halt als Hexe verbrannt wurde im Zweifel. Ein Teil davon, den ich seltsam fand, war diese junge Frau, die extrem attraktiv gezeichnet wird, lebt in einem Haus am Rande eines Ortes, dessen Bevölkerung Vorbehalte ihr gegenüber hat. Bis hin zu, das ist eine Hexe, mit der verkehren wir nur, wenn wir buchstäblich irgendetwas von ihr brauchen. Die lebt da aber völlig unbehelligt. Das Schlimmste, was mal passiert ist, dass ein paar kleine Kinder ihr die Fensterscheibe einschlagen. Ansonsten hat diese Frau keine Probleme. Sie wird nicht belästigt. Sie hat keinerlei finanzielle Probleme. Sie lebt in einem wirklich großen Haus mit Bücherschränken, die vollgestellt sind, was ja in der Zeit auch sowas von absolut üblich war. Und generell muss man sagen, wie die Leute da gezeichnet worden sind, dafür, dass das ein verarmtes irisches Dorf ist, also Irland, zu der Zeit extremer Armut unterliegend. Die sehen alle aus, als bedienen sie sich aus dem Fundus von Unsere kleine Farm. Also falls sich noch jemand an die Serie erinnern kann. Das finde ich schade. Das macht natürlich das Ganze optisch hübsch. Muss man sagen. Also wenn man hier nur durchblättert, man sieht da sehr, sehr, sehr hübsche Bilder. Macht es aber einfach als eine historische Geschichte wenig überzeugend. So, das ist jetzt der erste Teil, der mich aufgeregt hat. Zweite Teil, der mich aufregt, kommt jetzt. Ich habe ja gesagt, Lindsay hat sich als Lehrling reingeschrieben von dieser Hexe. Und was für eine Ausbildung findet da statt? Biddy erzählt ihr dann irgendwelche Sachen. Manchmal geht's auch tatsächlich um Pflanzen und was die so für eine Wirkungskraft haben, wenn man sie als Medizin anwendet. Und dann plötzlich fängt sie an, von Dingen zu erzählen, die halt leider irgendwie im 20. Jahrhundert erst erfunden wurden. Also sowas wie Wicca-Bewegungen gab's halt einfach überhaupt nicht damals. Ein allwissender Erzähler taucht immer mal auf und wirft kurzfristig ein, dass es ja auch Meditation gibt. Ach ehrlich, ja, gibt's, ist schön, aber hat halt in dem Umfeld überhaupt nichts zu tun. Das ist überhaupt nicht aus der Lebenswirklichkeit eines Menschen dieser Zeit genommen. Und dann werden die einen oder anderen berühmten Hexen vorgestellt und da wird bunt gemischt zwischen Menschen, die es wirklich gegeben hat, mythologischen Figuren. Also es ist, weiß ich nicht, wenn jemand ernsthaft denkt, dass er hier einen Sachcomic bekommt mit einem Mindestmaß an Informationen, sorry, geht lieber auf Wikipedia. Also ein Wikipedia-Artikel gibt einem sinnvoller Informationen als das hier. Und auf der anderen Seite ist es dann halt auch nicht so super entertaining, sodass die Seite auch nicht abgedeckt ist. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Und da bin ich dann wirklich im Dreieck gesprungen, weswegen ich dann dachte, das muss jetzt echt, also ich muss es in die Welt rausschreien. Im Vorwort, deswegen, also das hört sich jetzt an wie ein Spoiler und ich weiß wirklich, dass Spoiler Bebe sind und ich halte mich auch dran, aber ich muss das jetzt spoilern und es kauft doch eh keiner, nachdem ich das hier so besprochen habe, von denen, die das hören. Ich muss das einfach spoilern, weil wenn es auch nur einer kauft und ich habe es nicht gesagt, wird dieser Mensch mich hassen, bis zum Tag des Fegefeuers. Im Vorwort wird bereits erwähnt, dass Biddy eine besonders interessante historische Figur ist, weil ihr der Hexenprozess gemacht wurde, sie ihn aber völlig unbeschadet überstanden hat. Sie hat sich da rausgewunden. Sie hat sich irgendwie argumentativ aus diesem Hexenprozess befreit. Das ist also jetzt wirklich ein sehr milder Spoiler erstmal, weil es ist das Vorwort, ja. Im Lauf der Handlung wird dieser Hexenprozess vorbereitet. Man hört also immer, wie die kleine Lindsay hört, dass Erwachsene, besonders ihre Familienmitglieder, darüber sprechen, dass die doch jetzt echt mal hier an den Hexenpranger gehört. So, die Handlung läuft, wir bekommen Sachen erzählt und erzählt und erzählt. Der Hexenprozess wird angekündigt und die Handlung springt zu einem Epilog. Jahre später, Lindsay ist jetzt eine Erwachsene und arbeitet mit Biddy Hand in Hand, zwei Frauen, die einen Weg gemeinsam gehen. Und kein einziges Wort darüber, wie sie diesen Hexenprozess überstanden hat. Es tut mir leid, wenn sich jetzt jemand gespoilert fühlt, aber ganz ehrlich, das ist doch das Allerletzte. Da wird einem eine Geschichte versprochen und es ist kein erster Teil von einem zweiten, der kommen soll, sondern das ist eine abgeschlossene Geschichte. Und das eigentlich Interessante, die Handlung, wird halt einfach irgendwie ausgelassen. Also, weiß ich wirklich nicht. Ich war sowas von enttäuscht. Vielleicht waren meine Erwartungshaltung zu hoch, aber das war wirklich traurig. Ja.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie bist du denn auf den Comic gekommen?
Das war tatsächlich Zufall. Das war eine Amazon-Empfehlung. Also irgendwann auf Amazon. Und ich meine, es klang ja auch gut. Also das ist ja jetzt, wenn man den reinen Klappentext sich anguckt, also das, was bei Amazon da dann steht, hört sich das ja tatsächlich an, als bekommt man da eine gute Geschichte von einer Hexe, ihr Hexenprozess und so weiter. Wie hat sie das überstanden? Und wie gesagt, das ist ja eine echte Person, die es wirklich gab. Das hätte echt interessant werden können.
Und glaubst du, das stört dich jetzt hauptsächlich, weil du eine Hexpertin bist? Oder kann man das vielleicht als Fantasy im weitesten Sinne noch irgendwie betrachten? Weil die Zeichnungen sind alle so ein bisschen niedlich, bisschen so viel gut, sehr bunt alles. So Dr. Snuggles mit Hexen irgendwie. Also glaubst du, da gibt es eine Zielgruppe dafür?
Also wenn eine Zielgruppe, würde ich sagen, sehr jung. Also noch präpubertär als eine Gruppierung, die das vielleicht noch so akzeptieren würde. Weil also alle einleitende Kritik, die ich hatte, sind ja Dinge, über die ich hinweggesehen hätte, wenn mir dann eine Geschichte präsentiert worden wäre. Aber mit diesem Umstand, dass da ja buchstäblich nur ein bisschen Info ploppen und dann direkt zum Epilog übergehen, ja, also das... Ich kann mir eigentlich niemanden vorstellen, der das liest und dann sagt, boah, Gott sei Dank habe ich das Geld ausgegeben. Und nochmal, es liegt nicht am Artwork, das ist wunderschön. Es ist rein, also ich finde, eine Story braucht einen Plot. Das ohne ist halt irgendwie nix.
Ja, niederschmetternde Kritik, aber das muss natürlich auch mal gesagt werden, damit ihr nicht sowas vielleicht auch versehentlich bei Amazon empfohlen bekommt, aber ich glaube, da muss man sehr viel zum Thema Hexen und Wicca und sowas vorher eingegeben haben bei Amazon. Okay, Patrick.
Ja, kann ich auch noch was dazu sagen?
Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass du da Interesse für hast.
Nein, habe ich nicht, aber es ist eben extrem lustig, Breedstorm, und ich habe uns jetzt die ganze Zeit abgegrinst, weil dich so in diesem Rage-Modus zu erleben, das ist ungewohnt. Der Stil, also der Comic-Stil, ich finde den gar nicht mal verkehrt, mich hat er ein Stück weit sogar an Fables erinnert, an so ein paar der Ausgaben. Aber wenn es weder auf der Fantasy noch auf der historischen Ebene funktioniert, dann verstehe ich das komplett, vor allem wenn dieser Konflikt, auf den es hinarbeitet, dann auch noch übersprungen wird. Inhaltlich scheint das echt mau zu sein und ich finde es gut, dass du die Leute jetzt hier warnst. Nein, manchmal muss das auch sein. Manchmal ist es ja auch ein Verbraucherschutz, den wir hier liefern. Und ja, Schön, dass du diese negativen Erfahrungen mit uns auch mal geteilt hast. Habe ich bei dir eben nicht mitgerechnet.
Dann kommen wir von den negativen Erfahrungen jetzt zu, wie ich vermute, sehr positiven Erfahrungen, denn es gibt wieder was aus dem Hause Splitter zu besprechen, nämlich neue Bände von einer Serie, die wir schon sehr gelobt haben in vergangenen Ausgaben. Patrick, dein Auftritt.
Genau. Also von Mürre kam jetzt zur Leipziger Buchmesse. Yes. Da kam zur Leipziger Buchmesse, da kam der dritte Band raus und jetzt kam der vierte raus, während, ja, knapp einen Monat später. Und das habe ich mir dann zum Anlass genommen, mal die ganze Reihe nochmal durchzulesen, inklusive dem Spin-off Haunt of Dreams. Ja, und worum geht's? Also, Mürre ist so ein Fantasy-Comic von Claudia Schmidt, der wurde crowdfunded. Die Heldin Mürre, die mit ihrem Drachen Farouk sich da durch eine Welt namens Yria kämpft. Man weiß nicht viel, was passiert ist. Irgendwann scheinen die Drachen wohl alles den Erdboden platt gemacht zu haben. Mürre interessiert das eben nicht so besonders. Man erfährt das erst so Stück für Stück kryptisch. Und eigentlich ist Mürre zumindest am Anfang eine sehr, sehr abgefuckte Einzelgängerin, die nur mit dem Drachen irgendwie großartig was zu tun hat. Und nach wird sie auch offener. Sie hat dann so eine Figur namens Lutz, so ein wieselartiges Wesen, das erinnert an Daily von Black Sad, falls ihr den noch kennt. Das ist auch so ein kleines Wiesel, so ein Reporter-Wiesel, das sich so ein bisschen durchschlängelt. Lutz ist eben sowas wie so ein Tagedieb, also jemand, der zum Überleben immer wieder mal was klaut und deswegen in die ein oder andere brenzlige Situation kommt. Und ja, Band 3 und 4 waren für mich gefühlt sowas wie so ein Reboot. Also die Serie hat sich dann neu definiert, nachdem sie bei Haunt of Dreams, da hat sie mal einen Comic geschrieben, der fast, abgesehen vom Prolog, ohne Worte auskam. Ich habe das Gefühl, da hat Claudia Schmidt sich nochmal verbessert, weil du siehst, ab dem dritten Band, beziehungsweise ab Haunt of Dreams, wie sich auch hier viel in der Mimik hier tut, beziehungsweise in den Gesichtern abspielt. Es liest sich weniger wie ein Comic, für mich eher wie so ein Storyboard. Also das optisch ist es eine ziemliche Wucht, was da abgefeuert wird und ist eher fast schon wie so ein Animationsfilm von Pixar, der sich da abspielt. Du brauchst da teilweise gar nicht mal großartig die Dialoge, weil ja, die Bilder erklären sich da meistens von selber. Ab Band 3 kommt dann auch so ein bisschen so Nomadenvolk dazu, also auch die Flüchtlingsthematik wird bedient. Und ihr Vater, der vor kurzem verstorben ist, hat auch einen Auftritt als Golgo. Das ist so ein Nashorn-ähnliches Wesen. Also auch ihr verstorbener Vater taucht in der Reihe auf. Und ja, die Reihe ist so detailverliebt und schön gemacht. Ich habe Alexandros nur mal in den vierten Band reinlesen lassen, durchblättern lassen. Eine Woche später hatte er sich alle 5 Bände im Comicshop bestellt, hat sich das auch angeguckt und war ziemlich angefixt. Und ja, ich bedanke mich da auch bei dir, dass du mich während der Leipziger Buchmesse dran erinnert hast, dass Claudia Schmidt Geburtstag hatte. Ich habe ihr dann nachträglich gratuliert. Das wäre eine Signierstunde, also die halbe Schlange hat ihr dann noch gratuliert. Also sie hat sich da richtig gefreut, es war ein schöner Moment und was hier auch über Details im Hintergrund, über die Landschaften erzählt wird, ich finde das super. Das ist nach 6 Bänden dann abgeschlossen. Ja, hoffentlich macht sie dann weiter, aber selbst wenn das dann nach 6 Bänden abgeschlossen ist, mir gefällt es. Es ist für mich gefühlt so eine Mischung aus Mad Max und Black Sad. Bisschen kinderfreundlicher. Es hat trotzdem so einen schönen melancholischen Touch. Also sie kämpft ja auch viel mit Verlusten und auch wenn sie sich hart gibt, sie hat einen emotionalen Kern, den man sehr gut spürt. Ja. Und mir gefällt die Entwicklung bisher, auch wenn das jetzt nicht so die große Handlung ist, die Welt muss mal wieder gerettet werden. Nein, die Leute wollen ja einfach nur überleben. Und auch das ist mal sehr, sehr schön erzählt. Von daher, absolute Empfehlung für einen deutschen Comic ist das eine ziemliche Wucht. Vielleicht liegt es auch am Autorenwechsel. Band 1 und 2 haben hat Matt Wee Davis geschrieben und ab Haunter of Dreams schreibt ein gewisser Herr Nico Jansen. Von daher absolute Empfehlung, wer mal einen richtig schönen deutschen Comic lesen will, neben Jovan Thor zum Beispiel, sollte sich das mal zu Gemüte führen, beziehungsweise da mal reinlesen.
Denk daran, ein Pfad entsteht erst, wenn man ihn beschreitet. Suche nicht nach deinem Pfad, lass ihn dich finden. Ist das schön oder was?
Ja. Also, wie gesagt, absolute Empfehlung und ich bedanke mich da bei Splitter auch, dass die deutschen Künstlern da eine Plattform bieten. Das war ja davor wirklich so ein Kickstarter-Projekt, das gecrowdfundet wurde. Dass die da jetzt Claudia Schmidt eine Bühne geben, finde ich sehr schön.
Ja, wir hatten die Serie ja schon sehr oft gelobt, sieht fantastisch aus, kreative Welt, also da kann man, denke ich, generell nichts falsch machen. Falsch machen kann man natürlich aus Sicht eines Comic-Händlers, wenn man einen Comic vorstellt, der gar nicht mehr irgendwo gelistet ist und der gar nicht irgendwie einfach über den Comic-Handel zu beziehen ist. Das möchte ich mal wieder machen. Viel Spaß dabei. Nein, also ich habe wirklich eine Besonderheit jetzt mal mitgebracht, weil ich es so abstrus fand, diesen Band, dass ich ihn vorstelle, obwohl er, glaube ich, von 1999 ist. Und zwar heißt das Ganze Operation Roter Zipfel und beschreibt die Ermittlungen von Bundespolizist Schoch in der Schweiz. Ist auch bei der Edition Moderne signifikanterweise deswegen erschienen, passend. Und ja, es geht um einen Mordfall, denn ein berühmter Volksmusikproduzent wird in einer Kleingartenkolonie umgebracht und da muss der Bundespolizist Schoch, also es wird wahrscheinlich sowas hier wie ein Bundeskriminalamt oder sowas in der Art sein, wird da ermitteln. Und im Laufe der Ermittlungen kommt es dann auch dazu, dass wir einige rote Zipfel sehen, aber nicht wie ihr vielleicht denkt, sondern es handelt sich um Gartenzwerge. Also es ist, wie soll ich das beschreiben? Es gibt in dieser Welt offenbar Gartenzwerge, die, wenn es dunkel ist, sich plötzlich bewegen können und dann auch interagieren können. Aber natürlich gibt es bei den Gartenzwergen nicht nur eine Fraktion, sondern es gibt mindestens zwei, nämlich die klassischen mit den roten Mützen. Und dann gibt es welche, die sehen wir hier in so einem Tarnklamotten-Look. Die wollen sich nämlich vom Joch der Menschen befreien, was ja eigentlich erstmal ein verständlicher Wunsch ist. Aber die Methoden sind doch sehr arg brutal. Und der Bundespolizist Schoch steht dann halt zwischen dem Mordfall, den verfeindeten Zwergen und das in der franco-belgischen Welt. Also wirklich original Lean Claire in der Richtung ist das Ganze gehalten. Ein bisschen glatter würde ich das Ganze sagen, ein bisschen einfacher oft auch, aber passt natürlich sehr gut zu dieser Zwergengeschichte und ja, dann spielt das Ganze noch in der Schweiz, wo es nochmal generell ein bisschen ja, gemütlicher ist, zumindest in diesem Comic. Also es ist ein ganz abstruse Zusammenfassung hier, die ich hier abgegeben habe. Ihr müsst das aber, wenn ihr den noch irgendwie bekommen könnt, also es gibt es natürlich auf diversen Gebrauchtwarenplattformen, kann man das noch sehr gut kriegen. Und wenn ihr wirklich mal was abgefahren wird, das mit Gartenzwergen und Mord und Totschlag lesen wollt, dann seid ihr hier mit dabei. Habt ihr Bock auf die Gartenzwerge?
Es klingt so herrlich dumm und absurd, dass es interessant ist. Auch wenn ich Gartenzwerge von den Figuren her meistens wirklich am hässlichsten finde, also zumindest Gartenzwerge. Es gab mal eine Zeit, da haben sie wirklich alle Variationen von Zwergen in deutschen Gärten gehabt. Vielleicht ist es deswegen noch so eine leichte Abneigung, aber...
Ja, absolut. Also das würde ich mir auch direkt ausleihen, wenn ich darf. Das sieht total witzig aus. Die Gartenzwerge, super schnuffig. Also habe ich total Lust drauf. Ist auch vom, so wie es aufgemacht ist, die Panels, erinnert mich an die alten Tim und Struppi Comics. Also jetzt nichts großartiges, fantasievolles Layout, sondern also zack, 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 hier ist ein Panel nach dem nächsten. Und das irgendwie hat das so einen nostalgischen Vibe. Da habe ich jetzt echt Bock drauf.
Dann bin ich ja froh, dass ich das mitgebracht habe und das kannst du selbstverständlich lesen. Und wir kommen nun zur
Cookies Code Authority.
Für die heutige Comic Cookies Authority haben wir uns einen Band rausgesucht, der wahrscheinlich von sehr, sehr vielen Menschen in Deutschland gelesen wurde, weil es ein absoluter Verkaufsschlager ist, nämlich Spiro und Fantasio, das Gedächtnis der Zukunft. Und die Steffi hat sich bereit erklärt, das mal zusammenzufassen, was da los ist. Ich bin sehr gespannt, weil mir schon ein bisschen her das gelesen habe.
Ja, dann tue ich mal mein Bestes. Also ich nehme an, dass sich wahrscheinlich alle noch dran erinnern können, wie der Breedstorm vor etwa 2 Jahren den Tod von Spirou rezensiert hat. Das Gedächtnis der Zukunft setzt nahtlos am Ende von der Tod von Spirou an. Und zwar ist Spirou plötzlich wieder lebendig. Relativ schnell kommt raus, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, denn Spirou scheint nicht in seiner eigenen Zeit aufgewacht zu sein. Es beginnt also damit, dass wir in einer Vergangenheit sind. Jetzt wisst ihr vielleicht noch, dass der Breedstorm damals schon gesagt hat bei der Tod von Spirou, dass sich dieser Band auf einen in den 50er, 60er Jahren erschienenen Alt-Spirou bezieht. Wir treffen wieder auf Leute, denen wir damals begegnet sind, in den Bänden Tiefenrausch und das Versteck der Muräne. Und wir kommen langsam aber sicher dahinter, wer denn die Muräne in diesem Fall ist. Ist es dieselbe Person wie damals? Ist es jemand ganz Neues? Warum kannten Spirou und Fantasio die Stimme der Muräne? Who knows? Es wird auf jeden Fall Coralie von Ups wieder vorkommen. Die haben wir auch kennengelernt in der Tod von Spirou. Das ist die Dame der Corallion, die Unterwasserwelt. Ich liebe Unterwasserwelten. Die Dame, die das zu einem kommerziellen Touristending gemacht hat, die versucht das auch weiterhin am Leben zu halten. Aber Spirou und Fantasio haben ja bereits herausgefunden, dass da etwas nicht mit ganz rechten Dingen vor sich geht. Was das ist, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, denn dann ist der Spaß weg. Aber was ich versprechen kann, ist, man hat mehrere Twists und Turns. Die Dinge sind buchstäblich fast nie so, wie sie zu sein scheinen. Und es läuft auf ein Wiedersehen mit einer weiteren alten Bekannten. Also wenn jemand ein Langzeit-Spirou-Leser ist, der also auch die alten Bände kennt, der wird da nochmal auf jemanden treffen, die es schon mal gab und die jetzt wieder aus der Kiste der liebevollen Spirou-Erinnerung gestiegen ist. Treffen.
Das stimmt. Wie war denn euer Erinnerungsvermögen an den etwas länger zurückliegenden Band?
Für mich war das jetzt im Vergleich zu der Tod von Spirou ein ziemlicher Stilbruch, weil der Tod von Spirou war relativ geerdet. Hier hast du jetzt eine teilweise sehr, sehr abgedrehte Science-Fiction-Story mit sehr vielen Verweisen, bis auf einen dieser Bände mit der möglichen Muräne. Kannte ich da jetzt nicht viel, deswegen sind bei mir auch einige Anspielungen quasi so ein bisschen untergegangen. Ich habe ein bisschen verwirrt geschaut, aber ich fand die Idee mit diesen Simulationen an sich cool, aber es ist wirklich ein sehr, sehr abgedrehter Spirou und fast schon ein ziemlich großer Stilbruch im Vergleich zu der Tod von Spirou, der ja fast schon ein bisschen geerdet angefangen hat, aber diese Unterwasserstation fand ich natürlich auch klasse. Es gibt da wirklich ein paar schöne Elemente, die mich dafür entschädigt haben, dass mir fast schon zu sehr abgedreht wurde und dass da so ein paar Ideen abgefeuert werden, wie Marsupilami, das auf einmal einen verpixelten Schwanz hat und dann deswegen noch wütender ist, wo ich dann dachte, ist nicht genau das so dieser Punkt, quasi so seine Stärke, wenn er das Ding nicht hat, dass er schon fast machtlos ist, aber nö, natürlich, Marsupilami ist quasi so eine Mischung aus Pikachu und dem Hulk vom Franco-Belgischen, also der schafft es auch so rumzuwüten. Da haben sie wirklich ein paar schöne abgedrehte Szenarien abgefeuert. Ich hätte mich da vielleicht ein bisschen besser einlesen sollen, aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht.
Ja, ich hatte genau diese Problematik auch, weil sich der andere Band im Westflügel meines Chalets befand und deswegen konnte ich ihn nicht so schnell erreichen, weil er zwischen den ganzen Goldbarren auch irgendwo eingeklemmt war und ich habe nicht mehr gefunden. Nein, Spaß beiseite, ich hatte den leider nicht greifbar und da war es etwas schwierig, noch bei einem so lange zurückliegenden Band die Erinnerungen zu wecken. Ich hatte trotzdem viel Spaß, weil mir das auch zeichnerisch sehr gut gefallen hat, was da gemacht wurde. Ist wieder sehr klassisch, trotzdem auch mit modernen Elementen, aber man findet sich da ja deutlich mehr, oder ich finde mich da deutlich mehr bei der Optik wieder, als das, sag ich mal, in so ein paar leicht Manga-ähnlichen Sachen aus den frühen 2000ern war bei Spirou. Und ja, also ihr habt jetzt die Chance, wenn ihr beides noch nicht gelesen habt, beides in einem Rutsch zu lesen. Das muss natürlich ein Hochgenuss dann auch letztendlich sein. Und ich glaube, damit hat Carlsen nichts falsch gemacht. Und könnte ich mir aber auch gut vorstellen, dass sie das nochmal gesammelt irgendwie rausbringen, nochmal so als schicken Hardcover oder so. Das wäre natürlich auch eine geile Investition, ne?
Was man dazu sagen muss, es ist wirklich ein angenehm klassischer Spirou nach all den Hommagebänden. Ist das wirklich jetzt back to the roots? Wer den klassischen Spirou mag, kann da wahrscheinlich nicht viel falsch machen, würde ich sagen. Und ja, es gibt ja im Prinzip auch da schon wieder ein fast offenes Ende, wo ich sage, vielleicht kommt dann noch was.
Ja, also ich würde, um an das, was der Breedstorm eben gesagt hat, kurz anzuknüpfen, wenn jemand jetzt wirklich so ein Purist ist und sagt, ich will das komplett verstehen mit allen Anspielungen, die gemacht sind, würde ich vorschlagen, dass man liest Band 7, das Versteck der Moräne, Band 15, Tiefenrausch, Band 33, Marilyn ist nicht zu stoppen und dann die letzten beiden, der Tod von Spirou und das Gedächtnis der Zukunft. Also so habe ich es gemacht. Das ist eine relativ sinnvolle Reihenfolge, denn dann hat man es einfach noch präsent. Und ja.
Dann versteht man auch die Story.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass man die Story auch verstehen kann, wenn man das nicht tut. Ich bin dann halt neugierig und will es wissen, worauf sich das jetzt bezogen hat. Und also ich will den Insider-Joke dann irgendwie verstehen. Also gerade bei Spirou bin ich da dann, also da will ich es dann komplett haben.
Eine sehr gute Einstellung, bei Spirou wollen wir es komplett haben. Apropos komplett, wir wären jetzt eigentlich durch. Habt ihr noch irgendwas, was ihr dem Auditorium mitteilen möchtet?
Sollen wir noch auf das Comic-Festival in München hinweisen? Das wäre ja die nächste große Veranstaltung, je nachdem, wann das geschnitten ist. Da wird man wahrscheinlich auch einige von uns antreffen und noch einige andere Bekannte, zum Beispiel auch aus unseren Signal- und Telegram-Gruppen, beziehungsweise ja aus unserem Comic-Podcast-Kosmos, wie man es mittlerweile schon nennen kann.
19. bis 22. Juni in München.
Ja, wenn auch ihr da seid, wie gesagt, ihr habt es gehört, ihr könnt da einige treffen. Zwei davon sitzen hier, glaube ich, an diesem Tisch. Der das Mikrofon gerade in der Hand hält, der wird nicht dabei sein. Patrick, wirst du denn dein Mikrofon dabei haben, falls vielleicht Menschen gerne was sagen möchten, wie sie das Festival fanden oder eine Comic-Empfehlung abgeben möchten?
Natürlich, und ihr könnt auch ein Intro einsprechen, ihr könnt uns auch gerne Grüße dalassen. Also, ja, wenn ich da bin, ich habe immer das Mikro mit und mein Sketchbuch. Das ist ja mittlerweile fast schon sowas wie so eine Signatur, wie so ein Signaturzeichen. Und natürlich die gelbe Comic-Cookies-Mütze, die ich anhab. Also, ich bin nicht zu verfehlen.
Genau, wenn ihr schon immer mal Patrick kennenlernen wollt. Kennzeichen, gelbe Mütze. Mehr sage ich dazu nicht. Okay, noch andere Dinge? Nein, dann war's das.
Hört Nerdbedarf und natürlich die Comic-Cookies weiter.
Ja, also Patrick empfiehlt noch meinen eigenen Podcast, finde ich gut. Und ich hoffe, uns hat es, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht, weil das, wie gesagt, live ist dann, also wenn man die Leute sieht, doch was anderes. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und dann bis nächstes Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Adios. No, 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 no.